Hi, hier ist Nadine von krachfink.de. 2020 ist fast geschafft. Ihr seid jetzt bei Folge Nummer 6 gelandet. In dieser Folge sind wieder Sarah und Matti von der hoffnungsvollen Nachwuchsband Agni Kid Joe dabei. Und wir sprechen über unsere Lieblingsalben aus diesem sehr seltsamen musikalischen Jahr. Wenn ihr über Musikbücher und Filme irgendwas lesen wollt, dann schaut bei www.krachfink.de vorbei. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 1 unseres krachfink.de Jahresrückblick. Sarah, Matti. Pleiten, Pech und Pannen. Die Jahresabschlusssendung, kann ich da nur sagen. Ganz ehrlich, wenn ich es nicht wüsste, ich würde denken, wir hätten schon mal angefangen. Aber das kann eigentlich gar nicht sein, weil es wäre ultra unprofessionell, irgendwie schon 10 Minuten zu labern und eigentlich, naja. Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Was mich total interessieren würde, und ich glaube, wenn mir das jemand authentisch erzählen kann, dann seid ihr das. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung?
Ich nicht, nein. Wie sollte man auch?
Bei mir hält sich's auch in Grenzen. Aber ich freue mich jetzt trotzdem, dann auch meine Eltern zu sehen.
Also wie gesagt, als ob wir das noch nie besprochen hätten. Christkindlmarkt in Nürnberg wäre auch mal was mich interessieren wird. Wie ist das eigentlich so?
Also Christkindlesmarkt in Nürnberg, einfach richtig geil, muss ich sagen. Durch und durch schönster Weihnachtsmarkt in ganz Deutschland. Nein, Christkindlesmarkt in Nürnberg, einfach übelst stressig, ohne Scheiß. Also tausende von Menschen. Normalerweise natürlich nicht jetzt. Und man wird so ständig angerempelt und man wird so durchgeschleust durch diesen Markt. Und also ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll. Es ist einfach nur ein gutes Marketinginstrument der Tourismusbranche in Nürnberg. So. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber ich kann es echt nicht empfehlen, deswegen extra nach Nürnberg zu kommen.
Du hast eben gesagt Christkindlesmarkt. Sagt man Christkindlesmarkt?
Christkindlesmarkt heißt er, glaube ich, offiziell.
Christkindlesmarkt, ja.
Christkindles. Ist ja auch ein Christkind.
Genau, das so Nürnberger Christkind.
Als Botschafterin dieses Marktes.
Ach, da wird eine reale Person dann ist das nicht irgendwie gegen die Bibel?
Also das ist quasi so wie so eine Beauty-Wahl. Also da werden Mädchen und junge Frauen drauf und dann werden die so ausgewählt. Und wenn man das gewinnt, ist das quasi schon irgendwie sowas wie so eine Ehre. Und dann hält man als Christkind diese offizielle Ansprache, die dann den Christkindlesmarkt eröffnet und so und macht so ständig so Pressetermine und sowas. Also das ist schon echt voll weird und abgefahren.
Mhm. Ist das aber sowas, was man sich so als kleines Mädchen oder vielleicht auch als kleiner Junge wünscht, das Christkindl zu werden?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, jetzt war es auch so, dass letztes Jahr die Wahl gewonnen hat dann ein Mädchen mit Migrationshintergrund, der man jetzt quasi, also die jetzt nicht dem Stereotypen blond-blauäugigen Christkindbild, das man hier in Nürnberg vielleicht im Kopf hat, entspricht. Und es war, gab einen ziemliche Anfeindungen dann gegen die. So von wegen, der nächste Verrat am Abendland und so. Mhm. Und es war super cool eigentlich, wie sie da reagiert hat. Also mich hat diese Christkindles-Wahl bisher nie großartig interessiert, aber letztes Jahr hatte ich das dann schon sehr aufmerksam verfolgt, weil ich die eigentlich echt sehr souverän im Umgang mit dieser ganzen Kritik umgegangen ist, die da irgendwelche besorgten Wutbürger an die gerichtet haben. Fand ich eigentlich ganz spannend. Und die war auch noch recht jung, also die ist recht jung. Wie alt wird die sein? 16, 17 oder so?
Ja, ich glaube 17 oder so. Ich habe die letztens gesehen, weil die letztens halt den Christkindlesmarkt dieses Jahr gibt es nicht, aber sie hat den quasi trotzdem online eröffnet sozusagen.
Genau, ja.
Und die AfD war das ja damals, die so irgendeinen Post gemacht hat. Irgendeine Ortsgruppe AfD, Landshut oder was weiß ich. Und die hatten irgendwie sowas geschrieben wie, ja, hier sieht man zum Thema Umvolkung oder sowas. Also das war irgendwie was so voll krasses und wo dann wirklich, wo es dann auch, das war so krass, dass es quasi sogar intern in der AfD deswegen Konflikt gab, ob man das jetzt über das heilige Christkind sagen darf oder nicht. Mhm. Also es war völlig weird, aber ja, also das ist natürlich auch was, womit ich auch überhaupt nicht irgendwie groß geworden bin, deswegen auch keinen Bezug dazu habe, aber es ist, glaube ich, kann mir schon vorstellen, dass es für viele Kinder hier in Nürnberg halt echt so volles Ding ist.
Ja, das ist natürlich diese tolle Partei, Partei hat natürlich zu allem was zu sagen. Das ist ja vollkommen klar. Und auch seltsamerweise immer nur Bullshit und immer erwartbares, dummes Zeug in dieselbe Richtung, leider. Matti, du hast gerade eben so im Vorgespräch ein Weihnachtslied erwähnt von Jens Rachow, das man sich mit gutem Gewissen anhören könnte.
Ja, Driving Home for Christmas von Jens Rachow. Der bekannte Song. Ich glaube, es ist auf der ersten Kommando-Sonnenmilchplatte und es heißt, es gibt keinen Weihnachtsmann.
Ah, ja.
Bringt einen richtig in Stimmung.
Ich kann es mir gut vorstellen. Nichts bringt einen so in Weihnachtsstimmung wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe. Obwohl, nee, wisst ihr was. Für alle, die es jetzt noch nicht wissen, Sarah hat natürlich auch einen Lieblingsweihnachtssong. Und der ist nicht von Jens Rachow, der ist auch nicht von der Band, die ihn jetzt hier singt, aber wir stimmen den jetzt trotzdem an, einfach um mal so ein bisschen in so eine richtig gemütliche Weihnachtsstimmung zu kommen.
Yay.
Einfach herrlich, oder?
Also ich finde es tatsächlich voll geil, ja. Es gibt doch diese Hooligan-Chöre, die dann auch so, weiß nicht, so Angels von Robbie Williams singen und so.
Das, ah, ja.
Das erinnert mich daran. Das ist schon auch immer so Gänsehaut-Momente.
Also ich muss ganz wirklich sagen, die Live-Konzerte, das hat mir echt gefehlt. Das merkt man wirklich als musikbegeisterte Person, dass das so schon so ein Stück Lebenselixier ist. Das fällt mir wirklich schwer. Wie ist es für euch? Ihr habt vorhin auch kurz angefangen zu erzählen. Euer letztes Konzert war tatsächlich ein Konzert, das ihr gespielt habt, ne?
Ja, es war am 7. März, kurz vor dem Corona-Lockdown sozusagen.
Also das letzte unbestuhlte. Wir hatten ja nochmal Corona-Konzerte gespielt.
Mhm. Unser letztes richtiges Konzert, sag ich. Und es war in Würzburg und da waren 200 Leute da und das war halt so ein typisches, schwitziges Konzert irgendwie halt, also so gefühlt viel zu viele Menschen in so einem Raum und ja, aber da hat noch niemand dran gedacht, dass das irgendwie jetzt so krass ist. Natürlich, also alle wussten ja schon über Corona Bescheid und so, aber trotzdem abgefahren, dass man, also wenn das jetzt da jemand abgesagt hätte, das wäre einfach, hätte man gesagt, so spinnst doch. Und dann am 12. März, 5 Tage später, haben wir bei mir in der Arbeit, also ich arbeite in einem Jugendkulturzentrum, alle Veranstaltungen abgesagt. Das hat sich, also innerhalb von 5 Tagen hat sich diese Lage quasi so irgendwie zugespitzt, dass mir am 12. März ganz klar war, okay, wir müssen absagen, weil es bleibt uns nichts anderes übrig. Mhm. Und am 7. März war ich aber noch so, ja, okay, wir spielen das Konzert, was ist schon dabei halt. Im Nachhinein betrachtet voll verrückt, wie schnell das dann auch ging irgendwie.
Ja, das ist schon krass. Die Entwicklung war wirklich rasend schnell und man hat irgendwie, es ist ganz schnell umgeschlagen von irgendwie so, ach, jetzt stellt euch mal nicht so an, bis zu oh, okay, jetzt scheint es wirklich ernst zu sein. Aber ist es irgendwie so, würdet ihr sagen, dass jetzt dieser Wegfall von Konzerten jetzt für euch privat als Musikhörer und jetzt gar nicht als Band, dass das irgendwie dazu geführt hat, dass ihr mehr Musik gehört habt oder anders mit Musik umgeht?
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich so bei dem ersten Lockdown, da hatte ich jetzt irgendwie nicht super viel Musik gehört, da habe ich mich echt dann auch mehr so ins Podcast hören gestürzt. So. Und jetzt habe ich schon auch wieder angefangen, echt sehr bewusst Musik zu hören. Wieder mehr Platten zu hören. Ja, also habe ich schon den Wegfall so von Live-Musik kompensiere ich jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr wieder dadurch, dass ich höre. So, aber mich trifft am meisten eigentlich so aus emotionaler Sicht weniger so das, dass ich jetzt nicht auf Konzerte gehen kann, sondern so eher dieses in Kneipen gehen, so das fehlt mir total. Oder dann auch mal in Club gehen oder so. Oder halt einfach so einen typischen Absturz zu haben, da gehört der Musik schon irgendwie auch mit dazu, wenn es auch nur aus den Boxen kommt in der Kneipe, so das fehlt mir schon sehr.
Und ist es dann so, dass du dich auf aktuelle Musik konzentrierst oder fängst du jetzt auch wirklich an, so vielleicht mal ein bisschen Musikgeschichte nachzuarbeiten?
Hi. beides so ein bisschen gemacht, aber ich habe mich jetzt schon mehr so ein bisschen auf aktuellere Sachen bezogen. So. Aber ich habe angefangen, mich in Form von Dokus und Podcasts mit Musikgeschichte auseinanderzusetzen. Also ich habe mir
jetzt zum Beispiel... Das kann ich bestätigen.
Nee, also ich habe mir einige Podcasts reingezogen. So. Ich finde auch, jetzt mache ich noch einmal Werbung, und zwar gibt es so einen Podcast, der heißt Alben für die Ewigkeit, finde ich auch irgendwie cool. Ist immer relativ kurz, wird ein Klassiker, kurz in 20 Minuten, geht es um die Produktion, Entstehungsgeschichte und so weiter. Ja, also irgendwie, sagen wir mal, musikhistorisch habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen reingefilmt. Aber angehört habe ich mir dann schon doch irgendwie so ein bisschen eher die neueren Sachen. Mich hat schon interessiert, was dieses Jahr so rauskam. Vielleicht hat es mich dieses Jahr sogar mehr interessiert wie die letzten Jahre, weil es dieses Jahr einfach nicht so selbstverständlich ist.
Und bei dir, Sarah?
Ich glaube nicht, dass ich mehr Musik gehört habe. Also ich finde eher so, also für mich gehört halt dieses Konzert und dieses Live-Erlebnis so voll dazu. Und mich befriedigt das irgendwie nicht so ganz 100%, wenn ich nur so Platten höre oder mir so ein Album nur so anhöre. Also ich mag das voll gerne und ich höre auch echt jeden Tag halt Musik, auch immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin und so. Aber ich höre gerne das quasi schon immer in so Verbindung, dass ich zum Beispiel auch weiß, okay, die Band bringt jetzt ein Album raus und in 2 Wochen sehe ich die irgendwie so. Dann finde ich es irgendwie, das ist für mich so ein Komplettpaket und dieses Live-Erlebnis fehlt halt. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass es für mich eher so aus musikalischer Sicht eher so ein bisschen unbefriedigenderes Jahr war. Aber jetzt gar nicht, weil die Qualität irgendwie scheiße war, sondern weil halt einfach so ein großer Teil gefehlt hat, der mir irgendwie halt so voll wichtig ist. Und ich so generell, wenn ich dieses Jahr an Musik denke, dann macht mich das immer irgendwie so ein bisschen traurig eher. Weil man so denkt, oh Mann, ey, alles voll scheiße, keine Konzerte, seit so vielen Monaten schon nicht mehr. Und wer weiß, wie es weitergeht und so. Also es ist eher so ein Thema, wo ich, konnte leider nicht so die Trost finden in den neuen Releases.
Was so ein bisschen fehlt ist, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr selbst auf einem Konzert wart, dann hat man nach dem Konzert eine andere Verbindung im besten Fall zu der Band und zu den Songs. Und dann fühlt sich das am nächsten Morgen, wenn du es dann auf dem Weg zur Arbeit hörst oder so, so richtig magisch an. Das klingt genau dann plötzlich das, ganz anders und man hat, auf einmal kann man das verbinden mit Gerüchen und mit Bewegungen und mit Blicken und so, und dann ist das einfach ganz anders.
Voll. Und was halt auch noch voll wichtig ist, ich finde, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert geht und voll oft spielen halt zum Beispiel auch Vorbands oder keine Ahnung, es spielen noch andere Bands mit und die kennt man vorher nicht. Und die lernt man dadurch kennen erst und denkt man, oder also es ist ja bei euch bestimmt auch schon oft passiert, dass ihr auf einem Konzert wart, wo ihr am Ende denkt, ja, die Vorband war echt 1000-mal geiler noch. Und sowas fehlt halt, also diese Zufallsdinger, die fehlen komplett, finde ich. Also wenn
wir
du jetzt
mit Petra auf Tour waren, war
ja,
das so,
da,
oder?
Da war die Vorband viel geiler, ja. Also wenn man jetzt halt dieses Jahr Musik gehört hat, dann musste man die ja quasi, da ist man ja drauf gestoßen, weil man irgendwas gelesen hat oder keine Ahnung so. Aber einfach mal irgendwo hingehen, irgendwas hören, das ist so Zufallsdinger, ist einfach dieses Jahr nicht passiert und das fehlt mir voll, finde ich.
Generell ist es ja so, also es passiert dieses Jahr ja überhaupt nichts aus Zufall. Also
ja.
Es ist ja auch jede Verabredung, ja, also jede soziale Interaktion, die nicht in den eigenen 4 Wänden stattfindet, die ist ja irgendwie ausgemacht und nichts ist dem Zufall überlassen. Also man entdeckt weder neue Sachen durch Zufall, noch trifft man irgendwelche Menschen zufällig, die einem über den Weg laufen.
Was wir jetzt dazu beitragen können, ist, dass vielleicht Leute, die das hören, durch Zufall Alben entdecken, die sie jetzt in diesem Jahr vielleicht nicht gehört haben und über die wir jetzt schwärmen. Weil jeder von uns hat sich 5 Alben rausgesucht, die in diesem Jahr besonders wichtig waren. Ich kann vielleicht mal aus meiner Sicht sagen, wenn ich alle Alben rausgesucht hätte, die ich dieses Jahr gut gefunden habe, dann wäre ich irgendwie mit 20 oder 25 rausgegangen. Also habe ich wirklich geguckt, was sind Alben, die für mich herausgestochen sind, weil das ist, finde ich, total schwer, sich für 5 zu entscheiden. Das geht euch wahrscheinlich genauso. Vielleicht könnt ihr kurz mal erzählen, ob euch das schwer gefallen ist und wie so generell euer Musikjahr war. Also ich glaube, ich habe so viel Alben gehört wie noch nie und so viel deutschsprachige Musik gehört wie noch nie.
Ja, ich fand's auch schwer und mir ist eigentlich erst so jetzt quasi bei der Recherche, die ich noch vor sehr kurzer Zeit gemacht habe, also ungefähr vor einer Stunde, klar geworden, wie viel eigentlich dann doch released wurde dieses Jahr, weil eigentlich hatte ich so die ganze Zeit das Gefühl, es kommt gar nicht so viel raus. Aber jetzt, wo ich so durchgeschaut habe, was ich dieses Jahr alles gehört habe, das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht. Also es kam echt sau viel raus so. Und es kamen natürlich auch Sachen raus, mit denen man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Und das fand ich eigentlich schon cool.
Wenn du sagst, Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast, meinst du dann diese Alben, die von heute auf morgen kamen?
Ich meine damit zum Beispiel das neue Ärztealbum. Also das finde ich irgendwie einfach voll krass, dass das neue Ärztealbum, also so ein Album, wo es ja irgendwie voll krass ist, wenn die ein neues Album rausbringen, das kommt einfach ausgerechnet im Corona-Jahr 2020. Das ist schon irgendwie abgefahren, finde ich.
Aber wie steht ihr zu diesen Alben oder zu dieser Sache, wenn Leute jetzt als Grund Corona angeben und sagen, wir können eh nicht spielen. Freitagmorgens guckst du irgendwo in die Nachrichten oder so und siehst, oh, neues Album komplett vorliegen von Band XY. Findet ihr das toll oder denkt ihr euch dann, diese Vorlaufzeit hätte ich jetzt aber schon irgendwie gern gehabt mit Singles und so?
Es ist natürlich schon ein abgeklärter Move so, aber suggeriert auch so ein bisschen, dass es einem vielleicht auch egal ist. So. Also ich glaube, es ist so ein bisschen zum Perlen vor die Säue. Im Endeffekt ist ein Album schon was, in das extrem viel Herzblut und Arbeit fließt und ist dann einfach so als Randnotiz ins Internet zu hauen, wird vielleicht dem Aufwand, der reingeflossen ist, nicht ganz gerecht. Deshalb fände ich es nicht cool. Sowas kann man zwischendurch mal machen. Sowas, man kann so einen Song mal raushauen, einfach ohne Ankündigung. Gab es ja auch von den Ärzten, glaube ich, und so. Aber jetzt einfach ein komplettes Album ohne, also es klingt jetzt blöd, aber ohne Promo irgendwie rauszuhauen, ich weiß nicht. Nimmt man, das suggeriert so ein bisschen, wie wenn es einem dann doch gar nicht ganz so wichtig wäre. So.
Sehe ich auch so, ja. Also meistens, nicht immer. Aber irgendwie finde ich auch, da fehlt so die Liebe zur eigenen Kunst so ein bisschen. Weiß nicht, man weiß natürlich auch immer nicht ganz genau, welche Hintergründe das hat, wie das genau entstanden ist. Vielleicht haben die ja auch viel weniger Aufwand gehabt oder so. Oder manche denken vielleicht auch, oh schön, dann habe ich jetzt ein Album von meiner Lieblingsband einfach so und fühlen sich überrascht. Aber für mich jetzt persönlich als Hörerin, ich brauche das irgendwie so, dieses Freuen drauf und dieses so auch Entdecken, da kommt jetzt noch ein neuer Song. Ich meine, klar, ich habe es meistens früher, aber trotzdem, wenn ich eine Band richtig gut finde, dann verfolge ich auch jede Single und möchte auch wissen, wie das Video aussieht und wie die Artworks aussehen und sowas. Ich finde, es ist irgendwie, da geht so ein ganz kleines bisschen von der Bandpersönlichkeit verloren, für mich jetzt.
Also ich gebe euch schon recht, also natürlich, es fehlt die Vorfreude und man wird ja, keine Ahnung, wenn jetzt 4 Monate vor Album Release die erste Single rauskommt und die ist voll geil und dann denkst du dir, wenn die schon so geil ist, wie wird dann das Album und so. Das macht ja schon was mit dir, wenn dann 4 Monate später wirklich dann endlich dieses Album rauskommt. Auf der anderen Seite finde ich, es war irgendwie dieses Jahr so, es war ja für alles so eine krasse Ausnahme. Also es war ja zum Beispiel auch, als wir diese Corona-Konzerte gespielt haben, normalerweise werden Konzerte ja übelst früh angekündigt und dann werden die Tickets verkauft und so weiter. Und da war es ja wirklich so, hey, wir spielen übermorgen ein Konzert. Okay, die Leute haben sich Karten gekauft. Und so sehe ich das irgendwie auch. Ich finde diese Alben, die dieses Jahr entstanden sind und auch so rausgehauen wurden, das sind irgendwie so Corona-Alben unter so besonderen Bedingungen und ich finde das eigentlich aus so einer Konsumentinnen-Rolle, finde ich es eigentlich voll nett, dass die das gemacht haben, weil ich einfach dadurch was zu tun hatte in diesem ganzen Lockdown-Scheiß halt so. Also wenn die jetzt alle diese Promo gemacht hätten dieses Jahr und diese ganzen Alben, die würden dann alle erst nächstes Jahr rauskommen und es werden nächstes Jahr unfassbar viele Alben rauskommen. Also deswegen fand ich das irgendwie gut, weil man einfach auch dadurch in dieser super krass tristen und trostlosen Zeit irgendwie einfach auch so ein bisschen musikalischen Input bekommen habe. Und ich kann das aus der Perspektive von den Bands schon irgendwie nachvollziehen, dass man das macht. Weil es irgendwie auch, man schreibt ja vielleicht so ein Album dann auch unter den Einflüssen von dieser Pandemie zum Beispiel. Das macht vielleicht in einem Jahr vielleicht gar keinen Sinn mehr, so ein Album rauszuhauen. Aber jetzt für den Moment, ja, ich fand es mal erfrischend, dass so diese ganzen eingespielten Sachen so mit diesen Zeitplänen und so weiter, dass das einfach auch mal über den Haufen geworfen wurde und auch gesagt wurde, ja, fuck, jetzt haben wir ein Album aufgenommen, morgen kommt's raus.
Ich hätte zwei konkrete Beispiele und zwar einmal bei Annen Mai Kantereit. Das Album heißt 12 und es dreht sich aus meiner Sicht komplett nur um die Gefühle der Pandemie und wenn du dir dieses Album anhörst, dann hast du auch wirklich das Gefühl, du durchlebst das alles nochmals. Fand ich sehr intensiv und KIZ haben das auch gemacht und ist quasi so ein Mixtape, das wirklich so sprachlich wieder viel, viel derber ist. Also beide Bands haben quasi irgendwas umgesetzt, was sie unter normalen Umständen wahrscheinlich auch so nicht umgesetzt hätten. Da ist es wahrscheinlich echt eher so, wie Sarah gesagt hat, dass es dann auch irgendwie Quatsch gewesen wäre, eine Promophase wirklich zu machen. Mhm. Aber vielleicht fangen wir einfach, möchtest du noch was sagen?
Nee, alles gut.
Vielleicht fangen wir einfach mal mit unseren...
Doch, ich möchte noch was sagen.
Was denn? Vielleicht fangen wir einfach mal mit unseren Alben an.
Ich möchte wirklich noch was sagen.
Wirklich jetzt? Ja, was denn?
Ich wollte noch mal kurz was zu einem Album sagen, um das letzte Folge mit uns ging.
Ja, sag mal.
Und zwar habe ich mich ja schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit meiner Wortwahl, als es um das Matzen-Album ging. Dafür wollte ich mich noch mal ein bisschen entschuldigen. Ja, also ich habe da schon ein bisschen die Fassung verloren und bin auch, glaube ich, an dem Tag mit dem falschen Fuß aufgestanden. Also war ein bisschen drüber, auch wenn es vielleicht lustig war. war meine Reaktion ein bisschen übertrieben. Und es ist ja auf der einen Seite dann auch cool, wenn Bands wie Matzen ihre Reichweite nutzen, um dann auch solche Themen zu verwursten. Und dann steht es mir eigentlich auch nicht zu, da so super despektierlich drüber abzukotzen. Deshalb nochmal sorry. In Zukunft geht die Disserei wieder in Richtung von den Toten Hosen.
Ich würde mal so sagen, Matzen, falls ihr das hört, ihr könnt ja vielleicht mal was zusammen machen. Keine Ahnung, mit dem Moped nach Madrid fahren oder Nachtbaden. Matti ist bestimmt für alles offen, oder?
Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr demütig und wäre auch beim Moped-Trip nach Madrid dabei.
Möchtest du anfangen mit dem, um jetzt einfach mal deine komplette Liebe zur Musik und zu Bands und Alben auszurollen, würde ich doch mal sagen, dass du jetzt, Matti, dein erstes Album vorstellst. Ich fahre jetzt ein Intro ab, das uns alle so richtig aufpusht, sodass wir voll auf Anschlag sind und richtig Energie haben. Und dann würde ich sagen, Matti, legst du los.
Ey, Leute. Ganz ehrlich. Glaubt's oder glaubt's halt nicht. Jetzt kommt der geilste Scheiß von 2020. Die geilste Metal, beste Punkrock, Hip-Hop, Indie, Chor, Singer, Songwriter.
Oh Gott.
Du willst Sendezeit auf jeden Fall voll bekommen.
Ja. Oh, mega gut.
Matti, hau raus. Was hast du?
Hey, gibt's eine Reihenfolge von den Top 5 oder?
Bitte nicht. Das habe ich mir nicht überlegt.
Hau einfach raus. Das ist hier kein Beamten-Podcast. Hau einfach raus, auf was du jetzt Bock hast.
Okay, also dann fange ich doch einfach an, weil wir es eh schon davon hatten. Ich fand tatsächlich das Stay Alive Album von Laura Jane Grey sehr gut. Und zwar ist es eher was so ein bisschen was Persönliches. Mir hat eine gute Freundin von mir, die Annika, die hat mir das Album rumgeschickt, hat gesagt, ich soll es mal anhören. Sie hört es gerade sehr gerne und wird sehr melancholisch dabei. Die Annika hat gerade ein bisschen eine beschissene Zeit durchzumachen. Und ich höre es mir echt gern an, denk dabei dann auch an die und stell mir das ganz gut vor, wenn man dazu mal eine Flasche Wein trinkt und Supernatural Possession mitgrillt oder so. Fand ich ein gutes Album. Ich finde auch dieses YouTube-Video cool, wo sie in der Badewanne liegt und glaube ein Buch liest, also so in Echtzeit quasi das ganze Album über. Finde ich irgendwie, berührt mich irgendwie.
Ist es eher ein langsames, ruhiges Album oder, weil ich habe es jetzt leider nicht gehört.
Also es ist ein Mix so. Es ist irgendwie teilweise nur akustisch und teilweise eher ruhig und es gibt aber auch Songs, die jetzt mit Full Band eingespielt sind. Also Sarah hatte vorher ja gemeint, dass es irgendwie gar nicht möglich war, irgendwie das mit einer ganzen Band einzuspielen oder halt mit Against Me nicht einzuspielen und deshalb hat sie selber gemacht. Aber es sind, glaube ich, schon auch zwei oder drei Songs drauf, die mit Fullband-Besetzung eingespielt sind. Aber ich meine, das kann man ja heutzutage auch alles easy von daheim machen.
Also sie hat es nicht zu Hause eingespielt, sondern sie hat es in so einem Studio in, wo wohnt sie? Wohnt sie in Chicago? Ah, vergessen. Und da ist irgend so ein Typ hat es aufgenommen, den sie so übelst abfeiert. Aber sie war da die ganze Zeit alleine mit dem Typen halt quasi. Also sie hat es jetzt nicht zu Hause mit dem Kassettenrekorder aufgenommen.
Ja, also genau, es ist ruhig und es geht auch mal nach vorn. Eine schöne Dynamik insgesamt, finde ich. Also echt ein sehr schönes Album. So, den besten Song finde ich den Supernatural Possession. Der ist auch einer, der ein bisschen mehr nach vorne geht. So.
Supernatural Possession ist der Song, den man sich so anhören kann und dann weiß man so grob, wie das Album ist oder ist das einfach der Song, den du am schönsten findest?
Irgendwie nicht, weil der eben halt quasi mit mehr Instrumenten arrangiert ist und sowas. Also der ist jetzt nicht repräsentativ für das Album. Es gibt schon eben auch total ruhige und reduzierte Sachen, die jetzt nur mit Gitarre sind. Aber der ist auf jeden Fall ein guter Song.
Also ich habe Against Me einmal live gesehen. Das ist, glaube ich, so 4 Jahre her. Und ich habe, also ich würde sagen, selten so eine Band gesehen, die mich so umgehauen hat. Gar nicht mal so vom Songmaterial, sondern wirklich von dieser Ausstrahlung, die die alle hatten. Das, ich finde, das kommt irgendwie so auf den Pressefotos gar nicht so rüber. Wenn die auf der Bühne stehen, haben die eine mordsmäßige Ausstrahlung und sind richtig krass mitreißend mit ihrer, du merkst wirklich, die haben da Bock drauf. Das fand ich total beeindruckend. Habt ihr die auch schon mal gesehen?
Ich habe die leider noch nie gesehen, ey. Aber ich kann mir das, also ich habe mir schon viele Konzerte angeschaut auf YouTube und ich find's einfach eine krass gute Band, ey. Mega.
Findet ihr jedes Album gleich gut? Ich weiß nicht, Matti, findest du die überhaupt gut so, Against Me? Weil das ist ja was anderes als sie als Einzelprojekt.
Ich muss sagen, ich habe mich nie voll reingefilmt so. Ich habe sie auch nie live gesehen. Ich fand alles, was ich gehört habe, fand ich immer cool. Aber ich war jetzt nie so der Die Hard Against Me-Fan. Hat aber, also vielleicht hätte ich das werden sollen. Vielleicht muss ich da musikgeschichtlich mich noch weiterbilden und die alten Alben alle mal pumpen. Ich glaube, das hat dieses Jahr, also dass ich das jetzt auf die Liste hat einfach wirklich so damit zu tun, dass jetzt eben so die Annika mir das geschickt hat, so das ging mir gut rein, deswegen so. Also es hat mich einfach gerade so ein bisschen berührt, das fand ich gut.
Ich habe, das hat sogar Alex mal gesagt von Pesco, dass er auch findet, dass nicht jedes Album von denen gleich gut ist und das sehe ich ganz genauso, aber dass du bei jedem Album halt erkennen kannst, dass die sich was dabei gedacht haben und alles so was Eigenes hat. Ich würde mich glaube ich noch nicht mal als Fan von denen bezeichnen, aber wirklich so dieses Live und dieses Durchdachte bei den Alben, das finde ich schon sehr beeindruckend. Also höre ich mir auf jeden Fall an.
Ja, ich finde es auch, also ich finde wirklich, jedes Album klingt anders und man merkt es auch zum Beispiel, finde ich, voll an der Aufnahmequalität im Gegensatz zu den alten Alben, wie die jetzigen Alben so klingen. Das ist schon was komplett anderes und auch so Songwriting-mäßig. Was das Krasse halt an dieser Band ist, finde ich, ist halt die Person, Laura Jane Grace und so was so ihr Leben ist und das steckt ja alles in dieser Band. Also ich finde, jedes Album erzählt hat irgendwie so einen Lebensabschnitt von ihr und ich finde das wirklich voll krass, wie man sich quasi in der Musik so öffnen kann und das ja auch einer großen Masse quasi seine innersten Gefühle zur Verfügung stellt. Und ich habe da wirklich höchsten Respekt davor, wie sie das gemacht hat und auch wie die ganze Band, wie die da dahinter stehen und was das halt für ein Thema für die ist. Und ich finde das einfach wirklich, deswegen sind diese Songs was ganz Besonderes. Ich glaube, wenn die gleichen Songs von irgendeiner anderen Band gemacht werden würden, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht so besonders. Aber es ist die Identifikation mit der Band, die da, finde ich, eine riesige Rolle spielt. Und deswegen ist diese Band so geil. Und zu Recht auch wird die so oft genannt. Wenn man so über wichtige Bands redet, die auch so inhaltlich wichtig sind, dann, finde ich, gehört Against Me da in jede Aufzählung auf jeden Fall mit rein.
Ist das Album auch auf deiner Liste?
Es ist nicht auf meiner Liste. Ich hab's, also das muss ich jetzt mal kurz sagen, warum es nicht auf meiner Liste ist. Es ist nur deswegen nicht auf meiner Liste, weil es auf Mattis Liste ist. Aber sonst wäre es auf jeden Fall auch auf meiner Liste.
Okay, Matti schränkt dich also ein in deiner Liste. Alles
also
klar.
Wenn wir Top 10 machen würden, dann wäre es in meiner Liste auch.
Okay, dann sag du doch mal an, was wäre denn für dich ein geiles Album gewesen?
Okay, jetzt Harder Break. Mein erstes Album, was ich gerne nennen würde, ist von den Hearts Angels. Euch die Arbeit, uns das Vergnügen. Deutschrap aus Nürnberg. Und ich finde es einfach fresh. Also ich finde es einfach so fresh. Generell, was im Deutschrap so die letzten Jahre passiert ist, da gibt es ein paar gute Entwicklungen und ein paar coole Menschen, die es auch vorantreiben. So. Und bei den Hearts Angels finde ich einfach das Gesamtpaket geil. Also ich finde die Aufnahme, also wie es aufgenommen wurde, finde ich super, das ganze Album. Die Beats finde ich super, die Inhalte finde es irgendwie eine smarte Idee. Ich weiß, es gibt auch Kritik daran. Es wird ja immer gesagt, oder es wird gesagt, dass die sich über Hartz-IV-Empfängerinnen lustig machen. Das sehe ich halt eben genau nicht. Ich sehe eher die Kritik an diesen Zuständen, aber okay.
Vielleicht musst du mal kurz umreißen, worum es denn da geht, weil Hartz Angels kann man sich ja jetzt nicht unbedingt was drunter vorstellen, aber mit Hartz ist ja quasi diese Referenz zu Hartz IV gemeint, ne?
Genau, also es ist halt quasi so eine Konzeptband, also es ist ja keine Band, aber ich weiß nicht, wie es im Rap heißt. Combo?
Wahrscheinlich. Irgendwie Combo oder Dude-Combo.
Klingt wie so ein Boomer, so
Gang.
Gang. Konzept Gang. Genau. Und es geht immer quasi so ein bisschen, es ist das klischeehafte Arbeitslosenleben, was zelebriert wird. So. Und Hearts Angels natürlich eben bezogen auf Hartz IV und so weiter. Und daran gibt es eben Kritik, weil gesagt wird, man macht sich über arbeitslose Menschen lustig. Und ich bin mir aber sicher, dass das so nicht gedacht ist, sondern dass quasi der spielerische Umgang mit diesem Ding ist und dass dieses Label arbeitslos einfach auch quasi positiv dargestellt wird. Weg von der Leistungsdruckgesellschaft und du bist nur was wert, wenn du arbeiten, wenn du eine Arbeit hast und so weiter. Also so verstehe ich das und deswegen, ja, kann ich das alles auch ganz schön feiern.
Es ist halt diese Arbeit ist scheiße Mentalität auf Deutschrap, oder?
Genau, ja, es ist ein Punker-Inhalt auf Deutschrap und ich finde es einfach qualitativ einfach super. Also sowohl Album an sich, als auch diese ganzen Videos, die gemacht wurden, also dieses 3er-BMW-Video und so, wer es nicht kennt, schaut es sich mal an auf YouTube. Einfach mega und auch so den ganzen Look und so und ja. Kann ich einfach nur empfehlen. Bestes Lied finde ich Leben genießen.
Würde ich mich mal anschließen. Kenne ich nämlich das Album. Ich habe sogar ein Interview gemacht mit Ronny Ricard. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt der so, ne, der eine. Und ja. Ich weiß, dass ich damals beim Label angefragt habe. Ich habe die gefragt, ich würde gerne ein Interview machen, aber ich möchte mit denen kein Interview machen, wenn die so eine Kunstfigur fahren. Weil da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Möchte dann mit jemand Richtigem sprechen. Und dann haben die sich kurz zurückversichert, weil die sich irgendwie auch nicht so sicher waren, wie die sich in Interviews verhalten. Sondern nee, es wird ein ganz normales Gespräch. Und dann fand ich das super. Also ich finde das Konzept auch super, wie du gesagt hast. Ich habe überhaupt nicht würde überhaupt nicht im Traum daran denken, dass sie sich über Hartz-IV-Empfänger lustig machen. Weiß ja auch nicht, wie man da drauf kommt. Also wenn man sich das Album einmal anhört. Und was ich total cool fand an dem Album, muss dazu sagen, wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Ich wusste jetzt nicht, dass du das Album nennst. Deswegen kommt es ein bisschen aus der Hüfte. War, dass das so total gut durchlief, wie so alte Fettes Brot-Alben oder sowas. Oder alte Deichkind-Alben. Das war irgendwie so, es hat einen total schönen Flow so. Das läuft einfach gut rein. Das kann man sich gut anhören. Ich finde es auch ein gutes Album. Da mache ich mal weiter. Mit was mache ich denn weiter? Ich mache mal irgendwas, von dem ich jetzt nicht denke, dass ihr es kennt und dass ihr es auch auf der Liste habt. Und zwar bei mir auf der Liste ist eine Band, die ihr Album im Januar 2020 veröffentlicht hat. Das muss man dazu sagen, weil ich finde, es ist total selten, dass sich ein Album oder die Begeisterung für ein Album überhaupt bis Ende des Jahres hält. Deshalb tun mir eigentlich immer alle Bands leid, die Anfang des Jahres veröffentlichen, weil irgendwie gehen die immer so ein bisschen unter. Ich finde es immer schade. Ja, aber da war es wirklich so. Und zwar kam das über das Label Sick People Die. Das ist das nicht das Label der Band, aber von Teilen der Band gegründet. Die Band kommt aus Cottbus und heißt Verderber. Und das Album heißt Weltunter. Wenn man das Album jetzt einfach ganz platt beschreibt, dann wird man sagen, das ist tierisches Geballer von vier Typen, von denen noch nicht mal einer Schlagzeug spielt, sondern die haben sogar einen Drumcomputer. Aber was ich daran so krass finde, ist, dass das wirklich, also wirklich so hart auf den Punkt gebrachte Gesellschaftskritik ist, so bissig, dass wirklich, da hat jetzt kein Punk-Album oder sonstiges Album, das irgendwie den Anspruch hat, von vornherein irgendwie was großartig Schlaues zu sagen, für mich so diese Tiefe erreicht. Und die vier haben das aber so als Kunstprojekt aufgezogen. Das heißt, sie haben sich auch so ganz kleines bisschen gekappelt. Sind wir jetzt eine Band? Ja, nee, wir sind eigentlich keine Band. Doch, wir sind eine Band. Nee, eigentlich nicht. Ja, irgendwie schon. Also so ganz sicher waren sie sich da wohl selbst nicht. Haben sich aber so richtig schon fast manisch in diese Bandsache reingekniet oder in dieses Projekt Verderber und da wirklich eine Schwarz-Weiß-Ästhetik entwickelt, die sie komplett durchziehen. Der Name Verderber liest sich total geil, so wie die den grafisch gestaltet haben. Die haben Kunstwesen erfunden, also Wesen mit V. Die Videos sind total krass, also wirklich auch so verstörend. Gleiches gilt auch irgendwie für die Musik. Das ist auch zu großen Teilen sehr brutal. Aber inhaltlich, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, dann ist es wirklich richtig hart, richtig treffend. Die arbeiten so in ihrem eigenen Tempo. Das heißt, es ist keine Band, von der man jetzt, keine Ahnung, im Zweijahresrhythmus irgendwie was erwarten kann. Aber das war wirklich überraschend, inhaltlich, textlich, wie sie alles umgesetzt haben und sowas von detailliert, das habe ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Und du merkst halt einfach, dass das keine Ego-Nummer ist, sondern da will jemand irgendwas künstlerisch ausdrücken. Und zwar ungeachtet der Tatsache, dass er weiß, dass er damit wahrscheinlich auf den meisten Festivals nicht gebucht wird und dass viele Leute das einfach nicht verstehen werden. Und das ist bei mir definitiv in der Jahresbestenliste drin, Verderber mit Weltunter.
Klingt abgefahren.
Habe ich auch noch nie gehört.
Also ich kann euch empfehlen, falls ihr euch dafür interessiert, schaut euch das Video Artfremd an. Man muss sich wirklich überlegen, das haben die alles komplett alleine in also wirklich jede noch so kleine Detail, das da zu sehen ist, alleine kreiert, alleine erschaffen, alleine gedreht. Also das ist wirklich schon heftig. Und man merkt ja, wenn man viel Musik konsumiert, dann merkst du einfach, wo sind die Feinheiten? Wo hat jemand nochmal so extra was gemacht? Und alleine als die Platte angeliefert wurde, was da alles dabei war an Besonderheiten und dann extra in Verderber Papier eingewickelt und so, fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ich muss aber sagen, als ich zum allerersten Mal mit denen konfrontiert wurde, habe ich es auch nicht auf Anhieb verstanden.
Aber gibt es diese Band dann jetzt quasi nur für dieses Album oder gibt es da schon mehr auch von denen?
Also das ist jetzt ihr erstes Album, das sie komplett rausgebracht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die noch mehr in Zukunft machen. Es war jetzt auch damals, das Interview war Anfang des Jahres, da waren sie sich einfach nicht so ganz sicher, ob sie sich jetzt Band nennen sollen oder Kunstprojekt. Aber ich glaube, die wollen auf jeden Fall weiter irgendwie was machen damit. Haben auch dieses Jahr auf dem Wacken gespielt, natürlich nur bei dieser Online-Version. Also wenn du es wirklich siehst, bist du erstmal verstört, weil die komplett schwarz-weiß angemalt sind und auch dementsprechend angezogen sind. Das soll halt quasi, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber eben dieses Schwarz-Weiß-Denken von vielen Leuten symbolisieren. Und so ist halt wirklich die ganze Platte getränkt mit Inhalt, dass du wirklich merkst, da schreit jetzt nicht jemand dumm rum, hauptsache dumm geschrien, sondern da hat sich jemand wirklich was dabei gedacht. Und das fand ich, hat mich sehr beeindruckt.
Krass, ja. Klingt krass auf jeden Fall.
Dann ist der Maddi dran.
Ja, ich habe zum Beispiel noch Turbostart drauf.
Ach, Gott sei Dank.
Wieso Gott sei Dank?
Ich hatte total Schiss, dass niemand von euch Turbostadt hat, weil Turbostadt haben, glaube ich, auch am 10. oder am 17. Veröffentlicht und bei mir jetzt nicht in die Liste geschafft. Leg los, weil Turbostadt hier nicht zu nennen ist, wäre ja, können wir eigentlich gleich aufhören, ehrlich gesagt.
Ja, also genau, die hatten ja Anfang des Jahres auch veröffentlicht. Wir hatten dann das große Glück, bei dem Tourauftakt in Jena mitzuspielen, im Casablanca. Das war im Februar, glaube ich. Das war total krass für mich. Also Turbostadt war schon immer eine Band, zu der ich schon aufgeblickt habe und die ihr Ding auch irgendwie so straight durchziehen. Und als die uns dann gefragt haben, ob wir da mitspielen, das war für mich schon so ein kleiner Ritterschlag, hat mich sehr gefreut. Ich finde auch das neue Album ziemlich cool. Ich bin sonst irgendwie, glaube ich, eher so ein bisschen auf den älteren Alben hängen geblieben und die letzten Veröffentlichungen, die habe ich mir gar nicht mehr so reingezogen, aber das Utlande fand ich schon ziemlich cool. Ich finde dann Turbostadt halt irgendwie cool, dass die so gleichzeitig irgendwie düster, aber trotzdem so melodiös sind. Ihr wisst ja, was ich meine?
Ja, total.
Ja, voll.
Auch irgendwie so, also keine Ahnung, es ist auch total sperrig, aber trotzdem geht es irgendwie voll gut rein. Also ich finde, das ist so eine, der Sound ist total widersprüchlich irgendwie. Das finde ich gut. Auch so die Texte, die sind auch so voll kryptisch und poetisch. Aber trotzdem merkt man schon irgendwie auch, dass die was zu sagen haben. Also nicht, das sind jetzt keine Floskeln irgendwie so. Man muss sich aber auch krass damit auseinandersetzen, aber man merkt irgendwie trotzdem irgendwie auch gleich so, ach ja, da gibt's schon Substanz. So. Das ist schon eine Poesie, die da irgendwie transportiert wird. Und ich find's auch zum Beispiel an den Texten cool, dass die eigentlich alle immer, die erzählen eigentlich immer eine Geschichte. Die sind nie aus der Ich- oder Du-Perspektive formuliert. Oder sehr selten zumindest so. Und das, ich kann das gar nicht so. Also ich schreibe jeden Text von uns, entweder in der Ich- oder Du-Perspektive, dass ich da mal neutral was beschreibe, raff ich nicht so. Und das, da bewundere ich den Martin, der die Texte ja, glaube ich, alle schreibt für Turbostadt schon so. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir bald mal wieder zusammen spielen. Also das war für mich echt eine super coole Sache. Das war auch zu einem Zeitpunkt, an dem noch niemand irgendwie Corona als wirklich die Bedrohung wahrgenommen hat, die sie dann letztendlich wurde, war auf jeden Fall saucool.
Also bei Martin oder Martin Ebsen ist für mich sowieso, gehört für mich zu den Top 3 Textern, die bei mir wirklich was auslösen. Ich habe es mal versucht, ihm gegenüber zu äußern, was das für mich bedeutet, wie er textet. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, dass ich gesagt habe, du textest so, dass du Dinge äußerst, die ich mir denke, aber nie so formulieren könnte. Ich finde es, ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Der hat wirklich eine ganz tolle Gabe. Ich finde es auch kryptisch, auf jeden Fall. Aber auch jetzt auf dem neuen Album sind so ein paar Sätze, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die sind so geschliffen. Ich erinnere mich an den Song Stine. Da singt Jan immer, warum kannst du nicht wie alle sein? Oder irgendwie sowas. Und dann singt er immer, warum kannst du es nicht? Und er singt es wirklich so. Er hätte ja, also diese Verkürzung aus, warum kannst du nicht wie alle sein? Wieso kannst du es nicht? Das trifft bei mir so. Ich weiß nicht warum. Dieses manchmal so ganz krass auf den Punkt bringen. Das ist irgendwie, also Turbostadt lösen bei mir auch immer extrem was aus.
Ja, ich finde auch so, wenn so abwechselnd gesungen wird, finde ich auf der Platte auch voll cool. Also so bei diesem Schwienhold ist ja auch so, da gibt es doch dann auch so quasi so einen Chor im Hintergrund, der dann sich immer mit dem Jan abwechselnd, so mit dem Gesang. Finde ich auch total cool.
Und was mir wirklich richtig, richtig schwer fiel und auch jetzt immer noch schwer fällt, ist dieses Sample in Rattenlinie Nord.
Ja.
Und zwar, also erstmal inhaltlich, weil ich es so tragisch finde, was er da äußert. Und dann ist es ja so, ich weiß nicht, ob ihr das, also ob ihr wisst, woraus dieses Sample ist.
Geht es um dieses Nazi-Sample gerade, oder?
Ja, genau. Und seltsamerweise ist es so, dass der Interviewer, also ich finde, das Ganze hört sich an, als ob das entnommen wäre aus den Nürnberger Prozessen, weil derjenige,
ja,
der ihn was...
Ich auch dran gedacht,
ja. Ist es aber nicht, sondern es ist eine Doku aus, ich weiß nicht genau, 70er, 80er, auf jeden Fall viel später. Und der Interviewer hat so einen scharfen, schnarrenden Ton, dass du wirklich denkst, der wird von einem Oberst keine Ahnung was interviewt. Und dieser ganze Fetzen, das, also ich finde das wirklich, es fällt mir schwer anzuhören. Und es gibt auch Turbostadt-Alben, die ich mir wirklich nicht immer anhören kann, aber wirklich, weil sie mich zu sehr emotional umhauen. Und Rattenlinie Nord ist auch so ein Lied, wo ich dann echt, wenn er dann so dumm anfängt zu stottern, ich weiß, dass es damit aufhört, dass er dann sagt so, und das waren für sie die Schattenseiten, und dann sagt der Typ, ja, das ist also die Frage. Und da kriege ich so eine Wut aus so einem Fetzen, und das passiert mir nur mit Turbostadt. Also kann ich dir nur zustimmen. Tolles, tolles Album.
Ja, mega. Also es ist wirklich, ich finde es auch voll krass. Ich finde auch Rattenlinie Nord, das ist ja auch, also ich finde es auch voll krass, dass es einfach ein Album ist, wo man was lernt. Also weil ich kannte diese Rattenlinie Nord einfach auch nicht, was und was es bedeutet.
Erklär doch.
Naja, das ist irgendwie diese... Das ist irgendwie diese Linie, wo quasi Nazis Richtung Norden geflüchtet sind sozusagen, um sich zu verstecken vor nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn ich das so richtig verstanden habe.
So grob, ja, um in Institutionen unterzukommen, wo sie dann auch jetzt noch Jahrzehnte waren und
genau.
Quasi ihren falschen Ideal noch nachgehangen haben. Ich fand es auch gerade sehr bedrückend. Ich habe von Esther Safran Foer ein Buch gelesen. Das heißt, es ist die Mutter von dem Filmer, den du mir auch mal, glaube ich, empfohlen hast.
Von dem Jonathan Safran.
Ja, genau. Das ist von diesem Film Alles ist erleuchtet, in dem auch Elijah Wood mitspielt und der Eugene Hütz von Gogol Bordello. Und da beschreibt sie quasi, wie sie jetzt in hohem Alter dann nochmal in dieses Dorf gereist ist, um einfach auf die Spuren von ihrem Vater zu gehen. Ist stark verkürzt. Und was sie aber erzählt von ihrer Kindheit, ist halt wirklich diese Tatsache, was man sich irgendwie nicht so oft bewusst macht. Es war ja nicht so, dass der Krieg für beendet erklärt wurde und dann war die Scheiße vorbei, sondern diese falschen Gedanken, diese menschenverachtenden Gedanken, die in ihrem Kopf hatten, die haben die ja nicht von heute auf morgen verloren. Die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Und das greifen die ja quasi in Rattenlinie Nord auf, dass es eigentlich nie ausgerottet wurde, sondern immer nur halt nicht geäußert wurde. Ja, schönes Album, richtig schön runtergezogen. Liebe Grüße an Turbostadt. An der Stelle. Sarah, du hast jetzt wahrscheinlich irgendwie was richtig Geiles. Scooter. Fuck 2020.
Scooter, ja. Genau. Ja, gut. Ich finde tatsächlich, die Band, die ich jetzt habe, ist nicht so ein krasser Kontrast. Trotzdem anders. Es ist Pogenproblem mit dem Album. Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich stimmt, dass es ein Album ist. Weil eigentlich ist es, glaube ich, sogar einfach eine Doppel-EP. Mhm. Aber eine Doppel-EP mit 10 Songs ist dann für mich auf jeden Fall ein Album. Deswegen nehme ich es mit rein. Das Album heißt Ich, Wir. Und ich finde, Pogenproblem ist ungefähr die schlaueste Punkband, die ich kenne. Also so, ja, weiß nicht. Also die haben ja zum Beispiel auch diesen Film gedreht, der noch mit dazu kam zu diesem Release. Utopien heißt er, oder? Heißt der Matthias? Heißt er irgendwie anders? Nee, einfach nur,
heißt er nicht sogar, Wie wollen wir leben? Ich glaube, der heißt, Wie wollen wir leben?
Auf der Suche nach der Utopie.
Ja, genau. Auf der Suche nach der Utopie, genau. Und wo sie auch den Soundtrack quasi, der Soundtrack ist ja dann auch...
Das war das, wo ihr total fertig in irgendeinem Backstage-Room so Scheiße gelabert habt, oder?
Ich glaube, da will die Sarah wahrscheinlich
gerade
drauf hinaus,
dass
du von den Fragen sehr überfordert hat, oder?
Ist mir auch gar nicht aufgefallen.
Einfach krass, weil in dieser ganzen Doku sind einfach so Menschen, die einfach so irgendwie, das Setting ist auch schön und sie sehen alle irgendwie gut aus und ausgeschlafen und so. Und dann kommen wir da zu Wort irgendwie. Völlig durche Assis, die, also kurz zur Erklärung, es war auf einem Festival, wir haben da nachmittags um 3 gespielt. Das war direkt nach dem Auftritt. Wir waren alle total verschwitzt und wir hatten in der Nacht davor nicht geschlafen, weil wir die ganze Nacht durchgefahren sind, um auf dieses Festival zu kommen, weil es übelst weit weg war. Sonst hätten wir das nicht geschafft.
Ich glaube, wo waren wir vorher? Wir waren, glaube ich, auf einem Picknick in Dresden, oder?
Oder waren wir sogar in Nürnberg auf dem Weg jetzt?
Nee.
Ja, und dann Dresden, genau. Nee, und
wir waren am Punker-Picknick in Dresden und dann sind wir da hoch und das war off the radar und das war an der dänischen Grenze ja schon fast. Also es war irgendwie, wir sind die ganze Nacht dann gefahren und wollten mal irgendwie 10 Minuten, wollten wir uns mal ablegen. Da sind wir auf den Parkplatz rausgefahren und dann war neben dann irgendwie so die Rentnerreisegruppe, die alle gerade neben unserem Bus so Pause gemacht haben und dann... Als dann irgendwie so nach einer Viertelstunde irgendwie auch niemand irgendwie so gesagt hat, so okay, fuck, ich kann jetzt pennen, so, da haben wir gesagt, okay, fuck it, lass einfach durchfahren, so.
Und also deswegen, so kam das dazu, dass wir so aussahen, wie wir aussahen und dass natürlich auch die Antworten auf diese wirklich, es waren keine leichten Fragen, auch dementsprechend einfach ausgefallen sind. Und weil, wenn man den anderen Menschen zuhört, dann sagen die da auf jeden Fall wesentlich schlauere Sachen wie wir. Zurück zum Album.
Ich muss noch kurz ergänzen, das war schon tatsächlich ziemlich cool. Wir haben das Konzert da gespielt und wir waren einfach echt komplett durch so. Und dann hatten wir gesagt, okay, cool, wir treffen uns das gleich mit Drogenproblemen und machen dieses Interview. Lass mal kurz mal abchecken, was die uns für Fragen geschickt haben.
Und dann wie hier, für den Podcast.
Ja.
Lass mal kurz vorher.
Und dann haben wir das am Handy irgendwie abgecheckt, die Mail, die uns geschickt haben und diese Fragen durchgelesen. Und das war halt krass. Also das waren so Fragen, da wurden irgendwie so...
Ich habe die Frage gar nicht verstanden.
Ja, genau. Also da wurde echt so ein Philosophie-Bachelor irgendwie schon voraus gesetzt. Und dann so, okay, scheiße, so ein... Das wird jetzt hart so und dann, ja, das Ergebnis kann man sich ja anschauen. Gibt's auf YouTube, ist der Film, auf der Suche nach der Utopie. Schöner Film geworden.
Ja, und schön, dass wir mal drüber reden, weil ich dachte mir, auch das ist mein AKJ, ihr so wie die Penner. Ja, also es kommt halt auch ganz drauf an, ne? Also wenn man so eine Band ist aus dem Süden, also gleich danach so deutsche Leichen, voll schlau was geantwortet.
Ja.
Und dann wieder ihr so... Ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Alle so weggeguckt. Antworte du, nein, antworte du. Aber erzähl mal noch ein bisschen über die Platte. Ich finde auch eine geile Platte. Mein Lieblingslied von der Platte, einfach mal so eingeworfen, ist Dings, Schales Bier. Fühl mich wie ein schales Bier.
Ja,
abgestanden neben dir. Das ist sehr schön.
Ich finde eigentlich... Das hast du, glaube ich, mal gesagt, Matthias, und das finde ich eigentlich einen sehr guten Satz, ist, dass es eigentlich wie zwei verschiedene Bands klingt, nämlich je nachdem, welcher Sänger diesen Song singt oder die Songs singt. Weil es gibt quasi den einen, der zum Beispiel Kotzen singt oder auch dieses Schales Bier, glaube ich, das ist ja eher so der Punker-Sänger. Und der andere, der singt zum Beispiel dieses Wir. Und ich finde, das macht einen krassen Unterschied einfach. Aber das ist so voll geil. Und auch das, also die Vorder- und die Rückseite unterscheidet sich halt komplett so. Und ich finde ja voll geil. Aber deswegen, mir wurde das auch erst im Nachhinein klar, dass es zwei EPs sind, die auf einer Platte sind. Deswegen ist es natürlich klar, dass es sich auch komplett unterscheidet. Aber ich finde es durch und durch. Also erstens finde ich super schlaue Inhalte, wie gesagt. Zweitens finde ich aber die Mucke auch einfach geil. Und dass so Songs wie Wir, der inhaltlich ja mega schlau ist und irgendwie ja auch so große Fragen stellt und so, wie wollen wir leben und so weiter. Und dann gibt es aber so einen Song wie Kotzen, finde ich einfach gut, das auf eine Platte zu machen. Ja.
Wobei der Kotzen ist ja auch schon voll deep so. Also der ist ja jetzt nicht, so Mülheim Asozial mäßig.
Klar.
Nee, Mülheim Asozial ist auch voll so deep. Jetzt fangen wir ja, hier nicht wieder den nächsten Beef an. Mülheim Asozial sind total gut.
Wollte ich überhaupt nicht so sagen. Reden jetzt nicht im Mund um. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt quasi nicht so, es bleibt nicht beim geil Kotzen saufen so, sondern es ist ja schon eine krasse Gesellschaftskritik. Ja, Mülheim Asozial, auch krasse Gesellschaftskritik.
Ja.
Kein wollte ich nicht despektierlich rüberkommen schon wieder.
Also ich schließe mich an, Pogenproblem, ich, wir, total geil und würde gerne noch was nachschieben. Das hat mir nämlich der Georg von Pogenproblem empfohlen. Scheiße gefährlich. Hört
ja,
euch mal.
Auch eine,
auch geil, scheiße Mathe gefährlich.
Ist cool, ja.
Du bist voll der Fan, ne?
Spielen, glaube ich, auch Leute mit von... Ach nee, warte mal. Nee, hab's verwechselt, sorry. Ich hab's gerade, bin komplett auf dem falschen Film.
Ist aber es nicht, sind das nicht die du jetzt die letzte Woche immer so...
Nee, die heißt nur Scheiße. Aber mit denen habe ich es auch gerade nicht verwechselt.
Ja, die sind aber auch gut. Scheiße, die mit Korrosion was gemacht haben?
Ja,
genau, auch gut. Auch gut.
Auch cool, ja.
Also Leute, Scheiße gefährlich.
Gefährlich kenne ich, aber nicht so, dass ich jetzt voll die Expertise hätte, um darüber zu sprechen. Ich war gerade auf dem falschen Dampfer.
Okay.
Aber erzähl du.
Ich bin dran, ne?
Nee, über Scheiße gefährlich.
Ja, Scheiße gefährlich ist geil.
Ist geil. Okay. Das war's.
Ja, ist geil. Ist geil, kommt bald ein Album Anfang 2021. Geil. Finde ich gut.
Cool. Bin ich gespannt.
So, ich mach mal weiter mit wahrscheinlich dem Album, das bei mir auf jeden Fall auf dem Treppchen stehen würde. Und
Heidi
zwar.
Heidi Sada ist doch dran.
Ja.
Hey, ich habe doch gerade Punktproblem gesagt.
Stimmt. Ey, das musst du rausschneiden, bitte.
Nee, ist doch lustig.
Nee, das bleibt drin. Ihr versuchst uns irgendwie verrückt zu machen. Dran. Pokenproblem sind ungefähr die schlauste Band der Welt. Wieso nur? Dran. Also.
Oh Mann.
Nee, jetzt ernsthaft, was mich richtig, richtig krass umgehauen hat. Dieses Jahr Tore Erik Tillmann, Tore mit H, Erik mit K, Tillmann mit einem L. Eine Band aus Berlin, die heißen Papst. An alle Ottos da draußen, Papst, schreibt man mit B. Der andere, dieser Beet-Dude, den schreibt man mit P. Einfach nur mal nochmal so zur Info. Ich weiß nicht, wie oft ich dumm angesprochen worden bin, wieso hast du ein T-Shirt vom Papst an? Also, Papst heißt die Band, das Album heißt Deus Ex Machina, nicht Deus Ex Machina, Deus Ex Machina. Mhm. Und die drei Typen sind einfach geil. Die haben selbst released über Ketchup Tracks, haben ihr Album rausgebracht am 19.06. mit einer richtig geilen Vorpromo. Also da hat wirklich alles gestimmt. Da stimmt, um es jetzt einfach mal fernab von der Musik, da stimmt die Schrift, da stimmt das Auftreten, da stimmt die Einstellung, da stimmt das Level, da stimmt die Promo, da stimmen die Äußerungen. Also für mich ist diese Band absolut perfekt, kommen wie gesagt aus Deutschland, machen aber so, ja man kann schon sagen, so keine Kartoffelmusik, sondern schon so ein Grunge-Sound, aber auch nicht wirklich grunchig. Von den Inhalten her schon eher ein bisschen kritisch, aber nicht gesellschaftskritisch, sondern auch so sehr ins Innere gehen. Aber nicht weinerlich mit einer harten, ja, Hardrock, Melodic Rock Schlagseite. Total schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall ist es so eine Band, denen ich zu 1000% abkaufe, dass sie die Musik machen, weil die selbst Bock drauf haben. Die sind nicht an der schnellen Mark interessiert. Jeder einzelne Song auf dem Album hat eine Besonderheit. Das geht wirklich, also jeder Song auf dem Album ist für mich ein Hit. Alleine schon, das Album fängt an mit so einem Sample. Da sagt einfach nur eine Stimme, okay, 1, 2, 3. Und dann kommt so ein Riff und du bist sofort in diesem Album drin, aufgenommen, wie gesagt, bei Moses Schneider, der immer die Leute live aufnehmen lässt und der wirklich aus dieser Band so das Letzte rausgekratzt hat, was ihnen eigentlich noch gefehlt hat, nämlich noch so eine gewisse Spontanität im Songwriting. Man merkt an ganz vielen Stellen, da wird mal so ganz kurz der Takt geändert. Da ist so, ich kann es nicht sagen, das haut mich sowas von um, finde ich einfach geil. Also der Opener-Song Machina ist definitiv der Song, den ich dieses Jahr am meisten gehört habe. Da kann mir Spotify tausendmal was anderes erzählen, weil es halt leider keinen Zugriff auf meine Platten hat. Ja, einfach geil. Das Plattencover konnte man selbst gestalten. Das heißt, das war von so einer Oberfläche, dass du einzelne Aufkleber abnehmen konntest und dir selbst quasi so dein Cover so einzigartig machen konntest. Das ist einfach geil. Die Typen sind auch geil. Die bilden sich nichts drauf ein. Die sind ganz normal. Das ist einfach so eine Band. Einfach geil. Also Papstis, Deus Ex Machina.
Finde ich auch cool.
Ich habe das auch auf meiner Liste.
Deshalb, da habe ich ja schon aus Versehen total prophezeit, dass du dran bist, weil du hattest es ja auch auf der Liste.
Erzähl mal, ja. Sarah, woher kennst du es? Was findest du geil dran?
Woher kenne ich es? Schöne Geschichte. Ich kenne es von dir, Nadine.
Ach, echt?
Ja. Du hast mir das mal auf Instagram geschickt. Was? Das gibt's ja gar nicht.
Ich glaube, du kennst es wohl von mir.
Nee. Du hast mir das danach gezeigt.
Ich habe euch schon öfter deshalb zugelabert. Ich glaube, als wir schon zum ersten oder zweiten Mal miteinander überhaupt gesprochen haben, kennt ihr Papst ja voll gut.
Ja, ich kenne es auf jeden Fall von der
Team. Ich hatte auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte damals dieses Video rumgeschickt, voll neidisch, dass wir nicht diese Idee hatten. Aber das ist auf dem Vorgängeralbum noch drauf. Shake the Disease oder so, wo dann die Cops reinkommen und alle niederweisen.
Ja,
oder?
Auch gut.
Ja.
Ich glaube, das hatte ich mal damals in unsere AKJ-WhatsApp-Gruppe. War ein bisschen neidisch, dass wir die Idee Idee nicht hatten.
Also gut, dann kenne ich es. Ich kenne es von Nadine, aber auch von Matthias quasi.
Danke.
Danke an euch beide, dass ihr mir diese großartige Band gebracht habt.
Gerne.
Aber ich finde es echt, ich finde es mega gut. Ich finde das, ich habe die bewusst dann tatsächlich auch jetzt erst angehört zum neuen Album. Ja, ich finde es einfach, ich finde es von vorne bis hinten ein geiles Album. Also da gibt es nichts, wo, es gibt keinen Song, den ich weiter skippe. Ich finde den Skyline eigentlich am besten von allen so. Ja, und ansonsten kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Einfach super Band.
Aber auch wirklich richtig geile Szenen, oder? Ganz am Anfang, wenn sich dann so das Schlagzeug kurz den Takt ändert. Ist einfach jedes Handklatschen, alles, Fugitive, My Apocalypse, da ist wirklich jeder Song aus meiner Sicht eine 10. Ich bin so beeindruckt und auch so froh als Musikfreundin, dass es so Bands gibt, die einfach mal so nebenbei sowas raushauen. Es ist echt geil.
Und auch super stylisch alles. Also
ach, das wollte ich gerade sagen. Mist.
Sag's doch nochmal.
Nee, sag du das, Matti. Nee, ich wollte genau das Gleiche sagen. Dass es einfach eine super stylische Band ist, die komplett durchgestylt ist, aber halt auf so eine gute Art und Weise, nicht auf so eine peinliche.
Ja, das bezieht sich ja nicht auf deren Optik, ne, muss man dazu sagen. Also nicht die Band sich so ist gestylt, sondern die
Plattencover, Videos und so weiter. Ja.
Hey, und das hat der Moses Schneider irgendwie produziert, oder wie?
Ja, Moses Schneider ist immer noch für mich einer der geilsten Produzenten. Ich interessiere mich eigentlich nicht so für Produzenten, aber der gehört.
Hat er die Turbostadt-Platte auch gemacht, oder?
Richtig, Turbostadt, Beatsteaks hat er gemacht, die letzte jetzt mit Tokotronic hat er schon aufgenommen, mit Creator. Ich bilde mir ein, da irgendwie was Besonderes rauszuhören, wenn der da mitmacht. Also die drei, also Tore, Erik und Tillmann, haben auch gesagt, dass er bei einigen Songs, und es waren lustigerweise genau diese beiden Songs, die mir am besten gefallen, nämlich der Opener und Fugitive, dass er bei beiden Songs gesagt hat, ja, der Song ist okay so, aber da fehlt noch irgendwas. Und hat dann quasi so, da müsst ihr noch irgendwas bringen, weil sonst ist der Song nur so mittel irgendwie. Ich finde es einfach immer geil, was der macht. Hat selbst auch eine tolle Band, die heißen Husten. Vielleicht habt ihr mal Bock, da reinzuhören mit Giesbert. Weiß ich mal nicht, ob der von und zu Knipp. Heißt.
Von
der auf jeden Fall. Von
zu.
Ja, ne? Heißt der, ich weiß immer nicht, heißt der von oder zu? Ich
glaube, Giesbert von Knipphausen heißt er doch,
nee,
oder nicht?
Zu Knipphausen, oder?
Na, von der Knipphausen halt. Auf jeden Fall der. Ja, sehr gut. Aber Matti, hast du die auch auf deiner Liste, Papst?
Nee, hätte ich natürlich mit drauf, aber die Sarah hatte die ja.
Okay, dann bist du jetzt dran, glaube ich.
Echt?
Ja.
Okay. Hey, wie soll man weitermachen? Ich hätte sowas Folk-mäßiges im Angebot, dann hätte ich sowas Garage-Punk-mäßiges im Angebot und dann hätte ich sowas total sowas Crossover-mäßiges im Angebot.
Mach,
was
wie du Bock
denn?
Hast. Scheißegal, mach, wie du Bock hast. Ich denke eh, dass es 2 Folgen werden, weil es, glaube ich, sonst zu lang ist. Das ist, glaube ich, dann auch ganz nett. Da macht man eine.
Ja, wegen deinen Zwischeneinspielern, die du in Super Slow-Mo hier aufgenommen
hast. Was denn? Das war für die Stimmung, damit hier mal ein bisschen Stimmung reinkommt.
Okay. Hey, also, damit hier mal ein bisschen Stimmung reinkommt, mache ich als nächstes Album. Die Band heißt, oder das Duo, die Combo heißt Bob Villain. Wie Bob Dylan, aber anstatt einem D ein V vorne dran. Bob Villain. Das Album heißt We Live Here. Es ist ein Duo aus England und das ist total cool, weil es alles an sich so ein bisschen anders und abgefahren ist. Also ich habe irgendwie einen Song von denen im Internet entdeckt, der hieß eben auch We Live Here. Dann habe ich mir gedacht, cool, will ich mir mal mehr anhören. Dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so leicht, dass man sich da mehr anhört, weil von diesem Album nur 2 Songs überhaupt im Internet veröffentlicht worden sind und der Rest nur als physischer Release rauskam, also ich glaube nur auf Schallplatte. Dann habe ich geschaut, wo ich die Schallplatte herbekomme, das war auch gar nicht so einfach. Ich habe sie mir dann aus England bestellt, mit einer Wartezeit von 2 Monaten oder sowas, weil das Ding einfach ständig vergriffen ist. Also es gab einen Hype um diese Band, der total krass war, weil die super gut den Zahn der Zeit getroffen haben im Zuge dieser Black Lives Matter Bewegung. Also das sind 2 POC. Dieses Duo, dieses ganze Album ist quasi ein wütender Appell gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit und total, total krasse Energie. Es ist auch irgendwie genremäßig nicht klar einzuordnen. Also es gibt irgendwie Songs, die sind total, ja, total Hip-Hop-mäßig und dann gibt es Songs, die gehen in eine total krasse Punk Richtung und dann ist es so ein bisschen auch so Spoken Word mäßig, aber nicht irgendwie so peinlich, so, sondern echt cool so, und es ist alles irgendwie so Crossover mäßig, aber auch nicht peinlich Crossover, sondern es ist irgendwie an sich einfach so ein Gesamtkunstwerk. Es gibt, ist auch der, also auf diesem Song, der letzte Song auf der Platte, ist als Song aufgeführt, ist aber eine Schweigeminute. Also es ist einfach eine Minute Moment of Silence, kommt gar nicht. Und dann kommen nochmal irgendwie, glaube ich, 3 Tracks oder sowas, so quasi mehr oder weniger als Hidden Track, die gar nicht auf der Tracklist aufgeführt sind. Da erzählt dann zum Beispiel irgendwie ein Kind, dass die Queen die Prinzessin Diana gekillt hat und so. Und es ist echt einfach saucool so. Ich kann auch gar nicht sagen, welcher der beste Song ist. Also ich kann sagen, schaut euch dieses Video an. Bob Villain, We Live Here. Das ist auch ein super cooles Video. Und ihr bekommt so ein leichtes Gefühl dafür so. Aber schaut, dass ihr irgendwie die Platte euch besorgt. Also vielleicht gibt es da jetzt mittlerweile irgendwie noch so ein paar Represses so. Und ich kann es nur echt empfehlen, weil das von hinten bis vorne einfach Sinn ergibt. Das ist irgendwie ein krasser Spannungsbogen. Aber immer ist so ein gleiches Level an Wut vorhanden.
Klingt interessant.
Ich würde sagen, das war auf jeden Fall das beste Release, das ich dieses Jahr gehört habe. Es ist durchgehend eine aggressive Stimmung.
Oh, okay.
Also es ist durchgehend wütend. Man merkt hier wirklich, da hatten irgendwie 2 Leute keinen Bock mehr, aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert zu werden und in Stereotypen abgestempelt zu werden. Und also es ist wirklich so von Lynch Your Landlord bis jedes Thema der sozialen Ungerechtigkeit und von rassistischer Diskriminierung kommt einem da in einer Wut entgegengeschrien, die authentischer nicht sein könnte. Es ist überhaupt nicht laid back, aber dadurch, dass die Begleitmusik zur Message so variiert, ist es natürlich schon unterschiedlich. Also es fängt mit einem eher sehr basslastigen Hip-Hop an und geht dann im zweiten Song sofort so super punkig nach vorne.
Oh cool, sowas liebe ich, wenn jemand dann auch alles beherrscht. So.
Es passt zusammen, aber es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt aneinander gereiht wäre und man irgendwie keinen roten Faden erkennen kann, sondern es passt einfach, es reiht sich einfach so perfekt aneinander und auch dann diese Schweigeminute da drauf, ist einfach auch so eine krass gute Idee.
Das heißt, wir haben ja jetzt, also wir haben natürlich alle jeweils 5 Alben rausgesucht, aber 5 Alben auf einmal ist vielleicht ein bisschen viel für die Hörer, deswegen würde ich sagen, dass wir hier an der Stelle erstmal diese Folge beenden. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen. Ich sage nochmal kurz, Verderber, wenn ihr voll auf die Fresse wollt, Papst, wenn ihr hören wollt, was in der deutschen Rockmusiklandschaft so Geiles unterwegs ist. Sarah hatte, sag's vielleicht selber nochmal, so mit einem Satz.
Ich hatte Hearts Angels, für Leute, die gerne neuen, freshen Rap mögen. Hatte
schlechteste Beatbox der Welt, Entschuldigung.
Ja, das war ziemlich schlecht. Die guten Beatbox mögen Beatbox. Auch. Beatbox. Oh Gott, wenn Punks über Hip-Hop reden, es kann nur schlimm werden. Dann hatte ich Pogenproblem für Menschen, die Anspruch an Musik haben, inhaltlich. Und dann hatte ich auch noch Papst.
Matti, nochmal kurz einen Satz.
Ich hatte Laura Jane Gray, Turbostart und Bob.
Laura Jane Gray ist für Leute, die einfach mal eine zurückgelehnte Musik haben wollen, die direkt aus dem Herzen kommt. Turbostadt für Leute, die sich gerne auch mal runterziehen lassen und nicht vor Problemen davonlaufen oder wegschauen. Kann man das so sagen? Für wen ist eigentlich, wie würde man beschreiben, wenn man jemanden sagen will, der Turbostadt noch nicht kennt, warum er sich das reinziehen soll?
Puh, schwer.
Ich finde es total schwer, weil im Prinzip konfrontierst du dich ja echt mit Scheiße, aber trotzdem macht es verdammt glücklich. Das ist total komisch. Also falls ihr euch gerne mit Scheiße konfrontieren wollt, die im Leben so abgeht, aber erfahren wollt, wie man dabei glücklich wird, Turbostadt und Bob Villain, wenn man gerne außergewöhnliche Musik mag.
Ja, also wenn man vor allem einfach ein bisschen ein Gespür dafür bekommen will, wie diese Struggle aus betroffenen Perspektive vielleicht klingt.
Ich hätte dann abschließend noch eine Frage an euch, weil du sagtest, die heißen Bob Villain und Bob Villain kommt ja von Bob Dylan. Jetzt würde mich mal von euch so eure persönliche Meinung interessieren, wenn Bands andere Bandnamen nehmen und dann die so verarschen. Wie findet ihr das?
Ich finde es eigentlich richtig scheiße, ehrlich gesagt.
Ha ha ha.